Vielen Dank für die sehr freundliche Begrüßung und auch an dieser Stelle einen Gruß an meinen Freund und Kollegen Hartmut in dieser ganz besonderen Zeit des Abschiednehmens. Der Predigtext heute Morgen steht im Markus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 24. Und Jesus stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyrus. Und er ging in ein Haus und wollte es niemanden wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben, sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien und bat ihn, dass er den bösen Geist von ihrer Tochter austreibe. Jesus aber sprach zu ihr: Lass zuvor die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde. Sie antwortete aber und sprach zu ihm: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen, geh hin, der böse Geist ist von deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und der böse Geist war ausgefahren. Da spielt eine Katze mit der Maus, überlegen, und sie nutzt die Angst aus und macht sich geradezu ein Vergnügen mit der Not der Maus. An diese Begebenheit wurde ich erinnert, als ich diese Geschichte wieder las von Jesus und dieser Frau. Und lässt man das mal so auf sich wirken, nur schwer seine Gefühle, ja, sein Ärger, die Enttäuschung beim Betrachten dieser Begegnung zwischen Jesus und dieser Frau unterdrücken. Was passiert hier eigentlich? Eine Mutter hat ein schwerkrankes Kind. Wir kennen nicht die Symptome der Krankheit. Wir wissen nicht genau, an was ihre Tochter gelitten hat, aber es muss für das Kind, es muss für die Mutter, das muss für die ganze Familie fürchterlich gewesen sein. Und in ihrer ganzen Verzweiflung wendet sie sich, die Mutter, an Jesus. Und dann erlebt sie eine Abfuhr nach der anderen. Sie wird sehr kühl behandelt. Und man hat den Eindruck, dass Jesus sie richtig auflaufen lässt. Sie wird gedemütigt vor aller Welt. Und dann vor einer Gruppe von Männern, die vermutlich herumstanden. Das ist verletzend. Das tut weh, das tut man nicht, schon gar nicht bei einer Frau. Ja, wo bleibt der Gleichstellungsbeauftragte aus dem Ort? Und dann zum Schluss der Begegnung die Zusage der Heilung. Die ganze Gemeinde ist voller Bewunderung, ob des Glaubens dieser Frau. Warum diese Geschichte? Was bleibt, was steckt hinter diesem Gespräch zwischen Jesus und der Frau? Manchmal wird ja gesagt, Kritiker sagen es, dass die Geschichten, viele Geschichten in den Evangelien gar nicht so passiert seien, dichterische Schöpfung der Urgemeinde. Diese Geschichte jedenfalls, die kann nicht erfunden worden sein, denn die geht eindeutig zunächst zu Lasten von Jesus. Herr, mein Kind ist todkrank, stirbt. Hat Schmerzen, wir können nicht mehr. Ich bin nicht zu dir gesandt. Sieh die Hunde. Schoßhündchen steht da eigentlich im Text. Also da kommen Fragen. Prüft der Herr etwa, nur die Frau? Stellt er sie auf die Probe, ihren Glauben? Mal sehen, wie weit ich ihr Vertrauen so herauskitzeln kann? Und mancher hat ja in der Tat manchmal den Verdacht, dass Jesus so kleine Glaubenstests macht, so in die Biografie so kleine Hindernisse einbaut, die man dann im Glauben überhüpfen muss, um die Nachfolge zu vertiefen. Aber bei allem Unbehagen über diese Perikope, welcher Quälerei wird Jesus hier zugetraut? Also nein, dafür scheint dann die Not dieser verzweifelten Mutter doch zu ernst zu sein. Nee, das ist nicht sein Ding. So Schwierigkeiten bei der Arbeit, in der Schule, in der Ehe, in der Gemeinde so einstreuen, damit man hinterher umso besser und tiefer glaubt. Zeigt sich hier eine andere Frage, vielleicht ein ganz unbekannter Wesenszug Jesu, ein Schatten in der Psyche Jesu? Vielleicht kann Jesus selbst irgendwann einmal nicht mehr, ist ihm alles irgendwie zu viel. Er wollte ja für sich sein in dem Haus, endlich mal seine Ruhe haben, nicht dauernd diese Bittstelle um ihn herum, nicht immer gestört werden. Es heißt ja hier, er ist ins Ausland gegangen, wollte mal so ein paar Tage Klausur für sich machen, ein bisschen Urlaub abschalten, in Ruhe Mensch sein, Atem holen. Ist Jesus vielleicht echt irgendwann einmal der Kleinkram zu viel? Das Tagesgeschäft des Pastors, die üblichen kleinen Mitarbeiterprobleme. Und er muss sich ja nun wirklich auch um Großes kümmern. Syrien, Ukraine, Flüchtlinge, IS. Und das treibt ja manchen auch um, diese Sorge, dass meine Not doch irgendwie zu klein ist. Dass das Gott zu viel ist. Aber bei allem Unbehagen, bei allem, was einem ja sehr fremd vorkommt bei dieser Geschichte, wie Jesus mit der Frau umgeht. Prinzipiell Unfreundlichkeit kann man ihm eigentlich nicht vorwerfen. Jesus weiß sich ja in der Tat zuständig, sagt er immer wieder, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Er weiß sich zuständig für die Schwächen und Nöten der Menschen, deshalb ist er ja gekommen. Da gibt es keine Ausnahmen, er heilte alle Gebrechen. Oder noch so eine dritte Frage, oder liebt es der Herr vielleicht, bevor er etwas tut, die Menschen ein bisschen zu demütigen, zu erniedrigen, erstmal zu zerbrechen, um dann hinterher umso deutlicher seine Größe zu zeigen, umso gewaltiger das Reich Gottes wirken zu lassen. Je kleiner, je unscheinbarer, desto besser die Erfolgsaussichten für sein Handeln, seine Hilfe. Und so der Verdacht, ob es nicht sein könnte, bevor diese Frau nicht auf dem absoluten Nullpunkt angekommen ist, geschieht hier nichts. Und mancher wirft es ja auch dem Christentum genau vor, Gott vor, in den Staub geworfen werden, um Gottes Größe erfahren zu können. Nun, bei allem Stirnrunzeln über Jesus in dieser Geschichte, aber diese Frau war ja schon auf dem Nullpunkt, die war ja schon am Ende. Das Leid dieses Kindes, das hatte sie zutiefst gekennzeichnet. Ihr Selbstbewusstsein scheint im Übrigen im Verlauf dieser Begegnung ja geradezu zu wachsen. Und mir ist in den Evangelien keine Geschichte bekannt, in der Jesus einen Menschen demütigt. Manchmal nimmt er sich die vor, die eingebildet sind, die ganz Klugen, die es immer besser wissen, die Angeber. Ja, die stutzt er zurecht. Aber die Würde tastet er nicht an. Ja, was passiert hier eigentlich? So, was fordert uns diese Begegnung von Jesus mit dieser Frau heraus? Zu was sind wir eingeladen? Zu was bist du ermutigt? Sie war die große Liebe meines Lebens. Ich war Student. Ich liebte sie, aber sie mochte mich nicht. Rote Karte, immer wieder. Und dann war ich einen Monat im Ausland und schrieb ihr, warb um sie und teilte ihr dann mit, dann und dann kommt der Flieger in Hamburg an. Alles auf eine Karte gesetzt. Ein letzter Versuch. Und als ich in die Eingangshalle kam, da stand sie. Sie hatte sich umstimmen lassen und jetzt sind wir bald 42 Jahre verheiratet. Sehen Sie, das möchte uns diese Geschichte mitteilen, ermutigen. Man kann nicht nur Menschen umstimmen, man kann auch Jesus umstimmen. Du kannst die Meinung, die Jesus hat, verändern. Dein Glaube hat die Kraft, bei Jesus etwas in Gang zu bringen, was vorher bei ihm noch nicht war. Es ist bei Jesus nichts so festgelegt, dass er mit dir nicht darüber reden könnte. Das Vertrauen zu Jesus kann in seiner Wirkung so weit gehen, dass Jesus durch deinen Glauben eine Bekehrung erlebt. Und als ich das kürzlich einem Gemeindeleiter mal mitteilte, man kann Jesus auch bekehren, sagte er nur, oh, oh, oh. Teresa von Avila sagt, man muss Gott beim Herzen zu packen verstehen, das ist seine Schwäche. Gott beim Herzen packen, da wird er ganz schwach. Sieh, dein Glaube zu Jesus weckt in ihm Einsichten, die vorher offensichtlich noch nicht vorhanden waren. Jesus ist, was sein Handeln angeht, durch Glauben, durch deinen, durch unseren Glauben zu überwinden. Und jetzt steht in der Parallelgeschichte im Matthäus-Evangelium eine interessante Formulierung, dir geschehe, wie du willst, in enger Anlehnung an das Vaterunser, dein Wille geschehe. Und jetzt der Mensch, dir geschehe, wie du willst. Das heißt, diese Begegnung zwischen Jesus und der Frau macht konsequent damit ernst, dass es sich im Leben mit ihm wirklich um die Geschichte zweier Personen handelt, gewiss der einen göttlichen, der anderen menschlichen, aber zweier Personen, die sich aufeinander wirklich einlassen und weder Jesus noch der Mensch gehen unverändert aus dieser Begegnung hervor. Jesus wollte erst nicht, dann will er etwas tun und sieht das vermag dein Glaube. Und zu dieser Kühnheit will ich diese Geschichte einladen, herausfordern, drängen, dass du ihn beim Herzen packst. Und das ist ja das Packende an dieser Frau. Sie tritt Jesus mit einem Selbstbewusstsein gegenüber. Sie hat den Mut, sich eben nicht mit frommen Antworten, mit traditionellen Erklärungen, auch nicht mit bekannten theologischen Weisheiten abzufinden. Nein, jene unbekannte Frau erreicht nichts anderes, und das ist das Interessante hier, erreicht nichts anderes, als dass sie in Jesus eine Wandlung seiner Einstellung zu ihrer Not, zu ihrem Anliegen, ja noch mehr, eine Wandlung zu den Menschen, die bisher nicht im Blickfeld des Messias, seines Auftrages lagen, standen. Für Jesus scheint es offensichtlich bis zu diesem Zeitpunkt eher undenkbar, jener Frau zu helfen, denn er hatte seine Berufung. Man muss sich konzentrieren. Für Israel war er da. Erst das erwählte Volk Gottes, dann die anderen. Die Schrift sagt es doch so. Und rein aus Kräftegründen legt sich das schon nahe, dass man sich auch beschränken muss. So eine Konzentration tut Not. Und diese Frau war eine Griechin, eine Heidin. Und sie war eindeutig außerhalb seines Auftrages. Ja, sprach nicht die ganze Schrift, die Propheten sprachen sich nicht gegen sie. Und an dieser Stelle, mit ihrer Not, wird im Laufe des Gesprächs Jesus von der Frau bekehrt. Ja, durch Glauben Jesus umstimmen können. Und dein Glaube hat diese Kompetenz, diese Kernkompetenz. Durch Jesus entsteht vor uns ein neuer Raum in der Geschichte für jeden, für die Gemeinde, für die Welt, ein neuer Raum in der Geschichte. Und angesichts der Unbeirrbarkeit des Glaubens dieser Frau wird Jesus seltsam schwach, wankend. Und ich möchte sagen, nach dieser Begegnung ist Jesus ein anderer geworden. Geradezu frech, diese Frau, unverschämt. Und Luther sagt in seiner Auslegung, das Weiblein hat Jesus gefangen. Durch Glauben Jesus gefangen nehmen, ihn umstimmen können. Sehen Sie, Jesus erlebt etwas, was nicht geplant war. Und es ist dieser Frau geschenkt, mit einem Missverständnis aufzuräumen, mit einem Glaubensmissverständnis. Es ist diese Vorstellung, das ist doch alles so festgelegt. Es muss halt kommen, wie es kommt. Meine persönliche Biografie, die läuft halt eben ab. Gott führt. und meinten, ich glaube doch, dass man sich ergeben darauf einstellen müsste, die Weltgeschichte läuft halt so ab, Gott lenkt, der Mensch denkt und Gott lenkt und Glaube heißt halt, die Kraft zu haben, das immer wieder zu bejahen. Wirklich? Ist Gottes Handeln im Leben so ein Art dramatisches Schattenspiel, aber eben nur ein Schattenspiel, wo sich in der Ewigkeit auf dieser Ebene die Dinge ereignen und bei uns bilden sie sich halt noch ab? Hat Gott einen Plan für dich, für die Welt und sitzt dann so auf dem großen Schaltpult und dann wird alles irgendwie organisiert, geregelt, ohne Einwirkungsmöglichkeiten? Und kein geringer als der große Philosoph Ernst Bloch, fasziniert vom Christentum, sagt, die Christen haben Jesus falsch verstanden. Das muss ein Atheist offensichtlich da mal feststellen, dass man hier gegen traditionellen Glauben angehen muss. Und er stellt fest, Ernst Bloch, der große Philosoph, dass Jesus gerade durch diesen Unglauben, der eigentlich der tiefere Glauben ist, verändert wird. Ich bin überzeugter Christ. Und wir leben ja nun in unserem Land, in einer multikulturellen, multireligiösen Gesellschaft. Und das heißt gut, dass wir uns darauf einstellen und mit Respekt den anderen begegnen, aber auch den Unterschied deutlich immer wieder herausarbeiten, was es heißt, an Jesus Christus zu glauben. Bei allem Respekt vor unseren muslimischen Freunden in unserem Land, aber dort ist der Glaube festgelegt. Aschallah, es kommt, wie es kommt. Und bei allem Respekt vor denen, die buddhistisch in der Meditation sich versenken, alles muss irgendwie in das Fließende sich einführen lassen, bejahen. Der Glaube, der Offenbarungsglaube an Jesus Christus heißt, wir haben es mit einem Gott zu tun, der nicht festgelegt ist und der nicht erwartet, dass wir uns in den fließenden Strom einfach so hineinbegeben. George Bernard Shaw sagt, man verliert nicht den Glauben, er hört auf, dem Leben Form zu geben. Das ist alles. Gib dein Glaube deinem Leben eine Form. Und mit diesem Missverständnis, dass alles festgelegt ist bei Jesus, mit diesem Missverständnis räumt diese kananäische Frau, diese Heidin auf. Und sie ist berühmt für diesen Mutanfall des Vertrauens. Sie will sich fromme heilsgeschichtliche Resignation nicht als einen Glaubensrealismus abkaufen lassen. Sie will glauben, dass der Messias jede Wirklichkeit verändern kann. Sie will glauben, dass Jesus ihr auch helfen kann. Und sie ist getrieben von der Krankheit ihrer Tochter, der Not. Und das macht sie so überzeugend, dass er ihr helfen muss. Und wenn er ihr nicht hilft, hilft ihr keiner mehr. Dein Glaube hilft ihr. Sieh, und darum bist du eingeladen, durch den Glauben an Jesus deinem Leben eine Form, eine neue Form zu geben. Mal so einen kleinen Blick in die theologische Werkstatt. Wir sagen ja, Jesus ist Gottes Sohn. Das ist ein urchristliches Bekenntnis. Doch was heißt denn das? Er, der Sohn Gottes, das heißt doch nicht, dass er in der Ewigkeit so eine Spritze gekriegt hat und dann so mit überirdischen Kräften halt so durchgelaufen ist. So eine Art religiöse Panzerweste, dass alles abgeprallt ist. Sohn Gottes ist das Bekenntnis, dass Jesus von Nazareth, der Mensch Jesus, immer wieder neu geglaubt hat und vertraut hat, die Wirklichkeit Gottes, die Liebe des Vaters in alle Bereiche des Lebens hineinzutragen. Und das ist seine große Leistung. Ein Leben lang vertraut er immer wieder neu, riskiert immer wieder neu, lässt sich umstimmen immer wieder neu. Und am Kreuz auf Golgatha, in der extremsten Stunde der Gottverlassenheit, bringt er die Gipfelleistung und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er glaubt wieder die Erfahrung, dass Gott ihn verlassen hat, mein Gott. Dieses Ringen um Vertrauen, das macht ihn zum Sohn Gottes und qualifiziert ihn. Und darum, wenn wir glauben, dann setzen nicht nur wir uns in Bewegung, nein, dann setzt er sich auch in Bewegung. Und wer glaubt, hat Vollmacht und kann ihn in der Tat beeinflussen. Und darum möchte ich dir zurufen, gebrauche diese Vollmacht. Dein Glaube ist groß. dir geschehe, wie du willst. Es war bei einem Gebetswochenende, einer Klausur in einer Gemeinde, da sollten die Anliegen der Welt und persönliche und der Gemeinde einfach in der Fürbitte in so einer langen Gebetskette Tag und Nacht zu Jesus gebracht werden. Und dann gab es vorher in der Vorbereitung eine Diskussion über die Formulierung in den Gebetstexten. Und dann stand da dieser eine Satz: Gott braucht unsere Gebete nicht, aber wir brauchen sie, um uns auf ihn einzustellen. Das ist die eine Seite des Glaubens. Und dann ergab sich, und ich fand das gut, zunächst eine heftige Diskussion, es kam Widerspruch: Ja, wenn Gott unsere Gebete nicht braucht, dann können wir das Ganze doch hier lassen. Nein, Jesus will sich bekehren zur Hilfe. In der Not deines Lebens, in der Not dieser Welt, in die Probleme der Gemeinde, in die Geschichte hinein. Und du bist eingeladen, diese Vollmacht auch zu gebrauchen. Und darum gefragt ist der selbstbewusste Glauben. Der Glaube, der das Herz Gottes erreicht, da ist er zu packen. Da bleibt die Frage, wie sieht denn so ein Glaube aus? Wie können wir Jesus beeinflussen? Wie erreichen wir sein Herz? Wie kommen wir an seine schwache Stelle? Zwei Beobachtungen. Die erste: Bringen Sie Jesus Ihre Menschlichkeit, ja, die Menschlichkeit Ihres Lebens, bleiben Sie Mensch. Um Himmels Willen, bleiben Sie Mensch, auch beim Glauben. Das Herz Jesu trifft der das ist, was er ist, Mensch, und wo es menschlich zugeht. Und vermitteln Sie ihm bitte, wie es Ihnen wirklich zumute ist. Sehen Sie, es gibt einen Glauben, der erreicht Jesus immer. Und es ist ein Glaube, der ist interessanterweise auch außerhalb der Gemeinde, der Kirche anzutreffen. Und das ist eine Haltung, da kann Jesus, kann er gar nicht anders als zu reagieren. Und das ist die Not des wirklichen Lebens. Es ist meine wirkliche Not. Es ist die wirkliche Not der anderen. Es ist die Erwartung: Herr, hilf mir, bitte hilf mir jetzt. Ich kann nicht ohne dich, hilf mir. Ich sehne mich nach dir. Helmut Thielicke, der große Theologe, bei dem ich noch studieren durfte in Hamburg, hat es mal so gesagt: Ich gehöre dann schon zu ihm, ich gehöre dann schon zu Jesus von Nazareth, wenn ich mit dem ersten Hunger und Durst nach Gerechtigkeit in meinem Leben zu ihm komme und ihm sage: Herr, hilf mir. Dann bin ich schon in seiner Schar eingereiht, dann gehöre ich schon dazu. Nehmen Sie Jesus so, wie er Ihnen zunächst erscheint, als einen Menschen, der unendlich geliebt hat und ganz nah gekommen ist. Und so macht es die Frau, nicht anders macht sie ja. Sie nennt ihm ihr unendliches Leid, die Situation ihres Lebens. Sie macht aus ihrer psychischen und physischen Lage wirklich kein Hehl. So war es nun einmal. Sie kommt menschlich zu ihm. Und da wird er berührt, ist er zutiefst ergriffen, angefasst und setzt ihn in Bewegung. Und das räumt ja auch mit diesem großen Missverständnis auf. Es ist das Missverständnis, man muss richtig, gut, baptistisch glauben, bevor man zu Jesus kommt. Und all die christologischen Hoheitstitel, die ja richtig sind: das richtige Sündenbekenntnis, die richtige Gemeindemitgliedschaft, das Geheiligte, das Reine, das fromme Leben. Mein Leid ist es. Mein Leid, bitte hilf mir, das genügt, mein Leid, Herr. Dieser Schrei, mehr nicht. Und vielleicht erreichen wir dann auch sein tiefstes Herz, weil im tiefsten seines Herzens das Leid dieser Welt eben auch ist. So sind wir eingeladen. In diesem Wink wollen wir uns gefallen lassen. Eingeladen, wirklich mit unserer tatsächlichen Not zu ihm zu kommen und zu sagen: Bitte hilf. Ob Gleichgültigkeit, ob Überforderung, ob Krankheit, Asyl, Einsamkeit, die innere Leere, Eheschwierigkeiten, Partnerschaftsprobleme, ausgenützt werden, mein wirkliches Leben, das zählt und damit erreiche ich sein Herz. Was ich jetzt erzähle, passt nicht in die Dogmatik, ist aber passiert. Ich war tief berührt. Flüchtlingswohnheim in der Hildesheimer Straße, Moslems, eine kranke Frau, kommt zu mir und bittet, dass ich mit ihr bete. Im Gespräch sage ich schon die Unterschiede, sage ich, bete zu Jesus, das ist meine Adresse, und sie betet zu Allah, das ist ihre Adresse. Aber sie sagt, bitte beten Sie mit mir, helfen Sie mir. Ihre Tochter war krank. Und dann bete ich mit dieser Frau, sie betet zu Allah, ich bete zu Jesus, natürlich nenne ich auch meine Anschrift, und sie nennt ihre. Und das Gebet bewirkt etwas. Dogmatisch kriegt man das nicht mehr in Angriff hinein, ist auch gut so. Aber das Herz Jesu ist erreicht worden. Da hat er seine schwache Stelle. Ob Moslems oder Christen oder Buddhisten oder Atheisten. Immer da, wo die wirkliche Not zu ihm kommt, ist er berührt und da. Und die zweite Beobachtung. Teilen Sie mit Jesus die Verantwortung Ihres Lebens. Das Herz Jesu, das erreichen wir da, wo wir ihn mit hineinnehmen in unser Leben und wo wir mit ihm Lastenteilung praktizieren, Burden Sharing, Lastenteilung. Vermitteln Sie Jesus, dass Sie die Verantwortung für die Bereiche, Beziehungen Ihres Lebens nicht mehr alleine tragen können und wollen. Und das genau macht die Frau auch. Man kann ja mal so ein bisschen nachdenken, woher kommt sie eigentlich? Der Mann ist tot vielleicht oder hat sie verlassen, sie ist alleine, das Kind ist völlig entfremdet, kein Gegenüber, bedrohlich auch für sie. Tag und Nacht muss sie am Bett des Kindes sitzen, der ewige Stress, die Verantwortung wird zu groß, kein Geld mehr für Medikamente und irgendwann ist sie am Ende. Luft ist raus, Substanz ist weg, der Luftballon fällt in sich zusammen. Und als sie zu Jesus kommt und ihn bittet zu helfen, da bittet sie ja auch gleichzeitig, dass er mit ihr zusammen die Verantwortung nun übernimmt für das Kind. Und das, finde ich, ist schon ein starkes Stück, dieses Ansinnen einem fremden Mann gegenüber. Das ist auch dein Kind, das ist auch deine Verantwortung. Bist du der Messias, dann ist das auch dein Geschöpf. Das räumt ja auch mit diesem anderen Missverständnis auf, das Missverständnis, ich muss alleine durchkommen. Ich muss es alleine schaffen. Gott hat heilsgeschichtlich so viel zu tun, ist beschäftigt mit Kirchenbauten, Gemeindearbeit, Mission, mit Bischöfen, mit Pfarrern. Ich muss es alleine schaffen und ich habe doch keine Kraft mehr. Herr, sagt sie, das ist auch dein Kind. Du bist auch zuständig, Herr. Das ist auch dein Problem. Und das genügt mir nicht. Wir können die Weltgeschichte augenblicklich nicht mehr deuten. Wir kriegen sie nicht mehr in den Griff. Klaus Klever im ZDF. Die Welt gerät aus den Fugen, überall brennt es lichterloh kürzlich. Herr, das ist auch deine Welt. Das ist auch deine Geschichte. Das ist auch dein Naher Osten. Das sind auch deine Flüchtlinge. Das sind auch deine Menschen, die über das Mittelmeer fließen, das sind auch deine Menschen, die hier in diesem Land damit nicht mehr zurechtkommen. Herr, das ist auch deine Welt. Du hast auch Verantwortung. Wir schaffen es nicht mehr. Wird Ihnen nicht manchmal auch alles zu viel? Im Beruf, Kindererziehung, die Mitarbeit, Krankheit, Ihr Alter? Oder überhaupt sich selbst über die Runden zu bringen mit dem psychischen Kapital, das man noch hat? Jesus ist Herr, auch über Ihre Lebensbereiche und Ihr Leben ist auch sein Leben. Er ist zuständig und übertragen Sie ihm auch die Verantwortung für Ihr Leben, eine gemeinsame Verantwortung. Ich hatte in dieser Woche die Gelegenheit, an dem christlichen Gesundheitskongress in Kassel teilzunehmen, etwa 1.500 Ärzte und Therapeuten waren da, also ich glaube, das war der sicherste Ort in ganz Deutschland. Für jeden Fall war da ein Experte vorhanden. Und was mich sehr berührt hat, war, in einer Diskussion erzählte dann ein sehr bekannter Operateur, Transplantation macht, wie sie zusammen im Team vor einer OP beten, die Hände falten und damit auch ausdrücken wollen, Herr, das ist jetzt auch deine OP. Wir alleine können die Verantwortung jetzt für das Leben hier nicht tragen. Wer Jesus mit in die Verantwortung für andere nimmt, der tut sich und den anderen Menschen damit den allergrößten Gefallen. Ich will schließen. Wir sind eingeladen, herausgefordert. Wir sind eingeladen, Jesus zu beeinflussen, zu überwinden. Und er lässt sich umstimmen. Seine Geschichte in meine hineinziehen. Meine Geschichte in seine hineintragen. Seine Geschichte in unsere Welt hineinnehmen und die Geschichte dieser Welt in sein Herz hineintragen. Und da, wo deine Not ist, da kann und soll die Verwandlung Jesu passieren. Und da kann dir geholfen werden. Und darum bring dein Leben so, wie es ist. Rüste ab, fromm, wird ganz menschlich. Sag, wo der Schuh drückt. Und teile mit ihm zusammen die Verantwortung für dein Leben. Lastenteilung. Ja, man muss Gott beim Herzen zu packen verstehen. Das ist seine schwache Seite. Und um dieses Wortes willen, geh hin, sagt Jesus. Dir geschehe, wie du geglaubt hast und wie du jetzt glaubst. Amen.